Ja, ich begrüße Sie zu einer weiteren Sendung von Glauben und Zweifeln, Radio Störfunk. Ich stelle mal ausnahmsweise unseren Mischpultmann Ralf Snurawa vor als erstes, der hier immer stumm ist. Dann begrüße ich heute neben mir Matthias Imkamp, immer noch Rallye-Lehrer am Erasmus-Wittmann-Gymnasium und an St. Michael, Pfarrer Matthias Brix aus Crailsheim. Er darf sich gleich selber vorstellen und Wolfram Rösch. Herr Brix, Sie dürfen starten und einfach so ein bisschen was über sich erzählen. So machen wir es eigentlich immer. Und vor allem, wenn jemand zum ersten Mal, wie Sie heute da ist, dass Sie so ein bisschen erzählen, welchen Hintergrund haben Sie. Und unser Thema heute ist Religion und Atheismus. Drei Theologen sitzen hier am Tisch. Es kann ganz lustig werden. Mal sehen, wie wir den Part des Atheismus übernehmen, weil wir gehören, glaube ich, alle drei nicht zu den Atheisten. Herr Brix.
Ich komme aus Berlin. Und wenn ich gesagt habe, ich bin Pfarrer, dann haben meine Klassenkameraden gewusst, der wird wahrscheinlich später einen LKW fahren. Denn ich komme aus Ost-Berlin. Das ist sozusagen, wenn man so will, eine Hochburg des Atheismus. Jetzt bin ich aber im frommen Süden gelandet. Stimmt aber gar nicht. Der Süden ist gar nicht so fromm. Denn viele Menschen, die sagen, ich glaube, sind oft Atheisten. Und viele Menschen, die sagen, sie sind Atheisten. Die glauben. Ich bin Pfarrer in einem Stadtteil von Crailsheim, der heißt Roter Buck. Das passt ja auch. Und zur anderen Hälfte im Klinikum Crailsheim.
Ja, Wolfram Rösch. Ich bin Pastoralreferent hier in Schwäbisch Hall. Meine Schwerpunktgemeinde ist die St. Markus-Gemeinde. Ich bin verheiratet. Meine Frau ist auch Pastoralreferentin und wir haben gemeinsam drei Söhne. Ja, Herr Brix, Sie haben eine tolle Steilvorlage gebracht. Sieht doch alles nicht so einfach aus. Und da möchte ich jetzt so mal eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe. Ich habe einen Mann begleitet, der war im Endstadium an Krebs erkrankt. Es war absehbar, dass er sterben wird. Und da hat er mich dann auf einmal gefragt, Herr Rösch, gibt es Gott? Eigentlich die Frage war an diesem Platz nicht so richtig, war eher fehl am Platz, so können wir sagen. Denn der Mann war gut katholisch sozialisiert, aktiv in der Kirchengemeinde, hat in verschiedenen Gremien mitgearbeitet. Der hätte sich eigentlich die Frage erübrigt, gibt es Gott? Ich habe das dann mal niedergeschrieben in unserem Sonntagsblatt und da kam ein bösen Leserbrief, dass ich als Theologe eigentlich sofort hätte sagen müssen, ja, es gibt Gott. Wir sind einen anderen Weg gegangen, denn es war eine existenzielle Frage und jetzt keine Frage nach irgendwelchen Katechismus-Wahrheiten, wo ich dann einfach Ja oder Nein hätte sagen können. Sondern die Frage hat eigentlich gelautet, ist das zu erfahren, was ich in der Kindheit, Jugend und im Erwachsenenalter alles mitbekommen habe? Tragen diese Begrifflichkeiten von Gott heute noch angesichts, dass mein Tod in der nächsten Zeit stattfinden wird?
Ja. Schön zwischendrin. Regelmäßige Zuhörer werden sich vielleicht fragen, jetzt haben wir alle Leute vorgestellt, die hier sitzen, wieso sitzt heute nicht Hans Gräf hier, der ja sozusagen bekennender Atheist und eigentlich schon fast dann manchmal so prophetische Worte von sich, das hätte gut zu dem gepasst, was Sie sagen. Ich frage da auch gleich nochmal nach. Hans Gräf ist in Ghana und begleitet dort eine Schulklasse beim Austausch, deswegen sitzt er nicht hier.
Auch wichtig, aber schade, dass er nicht da ist heute.
Ja. Gut, gebe mal den Ball an Sie weiter, Herr Brix. Sie sagen, es gibt fromme Atheisten und fromme, die eher atheistisch. Das würde mich doch noch mal ein bisschen so mit Substanz oder mit Erfahrungswissen ausgestattet interessieren. Also wie Sie das verstehen.
Man kann es manchmal beim Beten beobachten. Sehr fromme Menschen, in Anführungszeichen fromme Menschen, versuchen Gott einmal genau zu erklären, was er zu tun und zu lassen hat. Eigentlich sind sie gar nicht daran interessiert, sich leiten zu lassen von etwas, was größer ist als sie, sondern wollen eher so ihre Vorstellung durchsetzen. Und sie halten Gott dann einen Vortrag. Es gibt einen Spruch, der heißt, Gott hört eigentlich nur auf die Gebete, die er selbst in einem spricht. Also wenn die Stimme Gottes in mir wach und klar wird und ich etwas erbitte und sage, darauf hört Gott. Aber es gibt einen Riesenunterschied von den ach so genauen Vorstellungen der Menschen und dem, was der Wille Gottes ist, der sich uns entzieht.
da benutze ich oft in der Schule folgendes Bild. Da gibt es so Menschen, die haben da so einen kleinen Bonsai-Baum, den sie sich so hübsch zurechtschnibbeln und der ist auf so eine Art Mini-Hausaltar, so wie es in Indien Hausaltäre gibt, steht und der wird dann so zurechtgeschnippelt, wie er gefälligst zu sein hat und wenn da so ein Triebchen rauskommt und das würde ich immer sagen, das ist alles nicht Gott, wenn man ihn sich so zurechtstutzt sozusagen. Das habe ich gerade aus ihrer Antwort so oder aus ihrem Votum rausgehört, dass sie da so ähnlich das dann sehen, wenn eben sich Gott so zurechtgeschnipfelt wird.
Die Vorstellung, die wir von Gott haben, hat mit Gott wenig zu tun. Es verstellt höchstens unseren Blick. Übrigens, diese Frage, die Sie vorhin aufgeworfen haben, Herr Rösch, gibt es Gott? Auf die hat der Theologe Dietrich Bonhoeffer geantwortet, einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Also einen, den man sich so vorstellen kann, mit so genauen Konturen, die wir erfassen können. Was ist interessant an einem Gott und wie soll jemand für mich Gott sein, wenn er einen Platz findet in der Enge meiner Vorstellung? In diesem Sinne von dem, was ich mir als das Gibt's vorstellen kann, gibt's Gott nicht, dann das ist nicht nur eine Nummer größer, sondern viel, viel größer. Aber es gibt sehr viele Menschen, die für dieses viel, viel Größere ein sehr faches Gespür haben.
Ja, Sie haben mir, oder Sie haben ein sehr wichtiges Zitat genannt, das mir auch sehr wichtig geworden ist, nämlich von Bonhoeffer. Gerade, dass man sich nicht Gott habhaft vorstellt. Genauso ist es Gott. Und ich denke, da sind wir beide wieder, oder wir drei, ich möchte jetzt niemanden vereinnahmen, oder da bin ich auf jeden Fall ein ganz gewaltiger Atheist, wenn es darum geht, ganz genaue Bilder oder Zuschreibungen von Gott zu machen, was jetzt Gott genau tut und was er nicht tut und wie man Gott beeinflussen kann, dass er dieses und jenes macht. Da bin ich gern auf der Seite der sogenannten Atheisten.
Also wir verdrehen die Rolle praktisch selber. Jetzt, ich nehme mal dann die andere Rolle ein und sage, also mir gefällt immer ganz gut, also alles, was Sie sagen, teile ich und ich würde dann Augustinus zitieren, wenn du ihn verstehst, ist er nicht Gott, dass man so sagen kann. Also in dem Moment, wo ich meine, ich hätte ihn begriffen, dann ist er weg. Ja, stimme ich jederzeit zu und natürlich auch das Bonhoeffer-Zitat, ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. Alles theologisch nachvollziehbar. Dann gibt es aber in mir so eine kleine Stimme, die dann sagt, ha, Matthias, jetzt wäre es doch schön, wenn du dir so ein kleines Gottesbild, so eine Vorstellung, wo dann so wie so ein Kind, du dich hinflüchten kannst und sagen kannst, okay, es ist doch so, jetzt in meinem Gefühl dann der Mann mit dem weißen Mantel, mit dem langen Bart, der dich dann sozusagen in die Arme schließt und dich fest an dich drückt, wenn dich die Welt ängstigt. Und das gefällt mir dann wieder sehr gut und dann muss ich immer wieder sagen, okay, tritt neben dich und sage, ja, das ist nicht der richtige Gott, aber es tut trotzdem gut, immer wieder sich zu solchen kindlichen Bildern zu flüchten. Jetzt spiele ich also mal die Rolle des Theologen und ihr dürft die Rolle der Atheisten oder besser gesagt der Theologen, die größer denken, spielen.
So ein Mantel, der einen als Kind schützt, ist eine unmittelbare Erfahrung von Gott, das glaube ich schon. Wenn man so eine Erfahrung machen kann, von Nähe und Geborgenheit. Aber man wird sicherlich nicht sagen, der Mantel muss unbedingt schwarz und mit genau diesem Muster ausgestattet sein, sondern die Erfahrung, die man darin gemacht hat, unter diesem schützenden Mantel. Oder wenn man Hunger hat und endlich satt wird, dann kann man wirklich sagen, an diesem Tisch, den ich wirklich anfassen kann, auf dem etwas liegt, da verbirgt sich Gott auch, weil er alles beseelt und überall ist. Das ist die andere Seite.
Ja, mir tut da in diesem Zusammenhang immer das ganz gut, dass Gott wie eine Mutter tröstet. Also ich denke, diese Erfahrung des Trostes, dieses Gehaltenseins, dass die dann schon eine Spur dahin weist, wo Gott ist. Klar, manche Mütterbilder oder noch schlimmer Vaterbilder werden zerstört, automatisch. Aber ich denke, das ist für mich jetzt mal eine Grundlage, diese Erfahrung des Trostes, diese Erfahrung, dass man Nahrung kriegt, die dann eine Spur weiter weisen kann. Nur wenn man darauf verhaftet bleibt, Gott ist so und so, dann, denke ich, wird es im Alter oder mit der Zeit der Krisen und der Auseinandersetzungen dann gefährlich, dass man da nicht auf einmal sagt, diesen Gott möchte ich nicht mehr für mich haben.
Also vielleicht sollten wir für die Hörer ergänzen, mit der ich will einen trösten, wie euch eine Mutter tröstet, das ist eine Jesaja-Stelle, also ist tatsächlich biblisch, man kann sich wissen ja vielleicht manche nicht.
Genau.
Und das heißt also, dieses mütterliche Gottesbild ist in der Bibel durchaus auch schon verankert und dass viele Männer in den Kirchen leider immer nur das Männliche und oft der Vater ja schlechter wegkommt als die Mutter.
Ja.
Zitieren, das ist ja was einfach geschichtlich halt so geworden ist, aber in der biblischen Geschichte eigentlich nicht so. Es gab ja auch Prophetinnen und Richterinnen in Israel. Das heißt, da ist eine ganze Menge auch mütterlicher Traditionen gegenwärtig, nur sind die halt nicht immer so besonders hochgehalten worden. Wir haben es, glaube ich, auch in einer früheren Sendung haben wir ja mit dem Miriam-Lied, also die erste, die Gott so richtig lobt. Und eine der ältesten Stellen in der Bibel überhaupt ist ein Frauenlied. Und Miriam schlug auf die Pauke und lobt Gott für den Durchzug durchs Schilfmeer und die Rettung oder Bewahrung durch vor den Ägyptern. Aber Ihnen lag was auf der Zunge, Herr Brix.
Jetzt haben Sie mich zu diesem tanzenden Mädchen gebracht, was aus sich herausgeht, diese Miriam. Und der in diesem Moment, wo sie außer sich gerät, Gott so nahe ist. Also sie bleibt gerade nicht in ihren Vorstellungen. Mhm. Mir begegnet Gott auch nicht, wenn ich am Schreibtisch sitze und genau meine Vorstellung mit schöner Sprache und das alles stimmt, zu Papier bringen will. Mir begegnet Gott eher, wenn ich staubsauge, also überhaupt nichts denke und gar nichts denken will, weil dann endlich einmal Gott Zugriff hat auf mich und er mir etwas einflüstert. Wenn ich über ihn verfügen will, das geht meistens in eine absurde Richtung, weil meine Gedanken sind so begrenzt.
Jetzt, Wolfram, wolltest du?
Ja, ich möchte ergänzen. Manchmal erfährt man Gott oder kann man diese Erfahrung erst im Nachhinein deuten. Und jetzt nicht, hier ist Gott, sondern eher vielleicht so im Abstand. Da habe ich so etwas wie eine Gottesbegegnung gehabt. Ja. Da bin ich berührt worden von dem ganz anderen, wenn ich mal diese Metapher verwenden möchte.
Also wenn wir über Atheismus reden, dann würde ich immer sagen, man muss ja zunächst mal sagen, das Wort Atheismus, also abgesehen davon, dass es schon in der griechischen Philosophie das gibt, aber sagen wir so, der klassische Atheismus, der fängt so mit einem Herrn Feuerbach im 19. Jahrhundert an und setzt sich dann über Marx und Nietzsche fort, dass man sagen kann, okay, da gibt es so diesen klassisch begründeten Atheismus, wo Philosophen sich auf den Weg machen und sagen, okay, es gibt keinen Gott, weil, und dann begründen die das. Jetzt könnte man heute die Frage stellen, viele Menschen sind ja so eher Gott vergessen. Also das Leben läuft so und es läuft eigentlich auch relativ gut bei uns. Da gibt es ja oft so sehr erfolgreiche Lebensgeschichten, die sehr lange ohne Gott auskommen. Und vor allem auch, wenn man dann diskutiert mit solchen Menschen, die sagen dann einfach, ich habe Gott in meinem Leben noch nie erfahren. Aber meistens sagen die das mit dem eingeschalteten Gehirn, das so rationalistisch denkt und sagt, okay, man kann eigentlich nur das glauben, was man beweisen und sehen kann und anfassen vor allem auch und begreifen. Und wo dann ein Stück weit immer so unser Denkmodell, dass wir von ich würde mal gar nicht sagen naturwissenschaftlichen Denken, von so dem Realismusdenken so geprägt sind, dass wir da gar nicht so richtig rauskommen. Jetzt frage ich Sie, Sie haben vorher das Staubsaugermodell, man muss sich praktisch selber den Staubsauger ins Hirn halten und das Hirn leersaugen, bevor man erstmal wieder über Gott nachdenken kann.
Das mit dem Sehen ist eine Falle, weil wenn ich etwas sehe, dann entschlüssel ich das Bild von meinen Augen zu 80% aus meinem Hirn, aus meinem Vorteil, aus meiner Vorstellung. Ganz wenig kommt eigentlich von draußen rein. Anders ist es, wie die Bibel es auch sagt, du musst hören. Du musst etwas in dich hineinlassen. Es gibt einen Maler, habe ich in Zeitung, ich sammle Zeitungsausschnitte, das ist aus meiner Berliner Zeitung, Berliner Tagesspiegel. Da wird beschrieben, wie der deutsche Maler Jan Siebert seine Bilder zustande bringt. Er arbeitet grundsätzlich nur nachts in den Favelas von Rio de Janeiro. Er hat einen Farbkasten, er sieht fast nichts und bringt fast in der Dunkelheit etwas intuitiv zu Papier. Und zwar stellt er sich immer an die Orte, wo irgendetwas geschieht. Und dann hört er in die Nacht hinein. Und dann bringt er das aufs Papier und am nächsten Morgen wundert er sich, was er dann auf der Leinwand sehen kann. So ist das oft mit Gotteserfahrung, glaube ich, dieses Überraschtsein davon. Ja. Aber das ist nicht nur immer angenehm, weil diese Wirklichkeit, auch in so einem Bild von dem Maler, ist oft etwas so Berührendes, etwas, was so Anspruchsvolles, was einen so anspricht, dass man sich kaum dem entziehen und sich dagegen wehren kann. Also eine Gotteserfahrung ist immer etwas mit einem Anspruch, das von einem etwas will, mach das oder jenes oder lass das oder jenes sein. Das allerdings ist kaum einem Menschen richtig angenehm, weil das schränkt ja meine Möglichkeiten zunächst ein, meine Pläne, die ich mir unbedingt in den Kopf gesetzt habe. Also zu einer erfolgreichen Lebensgeschichte passt eigentlich, dass ich mich von nichts irritieren lasse. Gottes Erfahrungen haben oft mit sehr erfolglosen Lebensgeschichten zu tun. Das ist interessant. Mhm. Also Erfolg, was ist Erfolg? Also Erfolg in dem Sinne, dass etwas nach Plan geht.
Ja, da ist mir Elias sehr wichtig geworden. Diese Fehlversuche, wo er da im Berg Karmel war und aus der Höhle herausgetreten ist. Und dann kamen so die ganz tollen Gottesmanifestationen, aber immer heißt lakonisch, das war nicht Gott. Also so diese Irritationen, ah ja, ich habe jetzt Gott hier in diesem Getöse, im Sturm, im Feuer und im Erdbeben und wie die Bibel das ganz toll sagt. Nee, alles nicht. Das ist alles nicht Gott, heißt dann immer lakonisch. Also bildet euch nicht ein, Gott zu haben, sondern die Übersetzung von Buber gefällt mir da. Gott kommt in dem verschwindenden Säuseln oder dem leichten Hauch eines Säuseln, verschwebenden Schweigens. Also so eigentlich sprachlich gar nicht mehr ausdrückbar. Was aber eine gute Spur ist, das ist Gott. Nicht so, wie ihr es euch einbildet.
Ja.
Und was ich auch noch interessant finde, wir können noch über Gott diskutieren. Wir können vielleicht über die Grundbausteine der Materie können nur Spezialisten diskutieren. Aber eine Diskussion über Gott können viele führen, auch wenn sie sich dezidiert Atheisten nennen. Und das, denke ich, ist schon einmal spannend. Dieser Begriff Gott, dieser Name löst jedenfalls noch bei einem ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung was aus. Ich bin auch oft in den neuen Bundesländern und dann heißt dann auch Gott sei Dank, wird halt noch daher gesagt als Redewendung oder dann doch, was wird mal später kommen? Also so ganz interessant, wie doch immer wieder diese Frage nach dem Unendlichen thematisiert wird.
Ja, ich kann die Atheisten verstehen, die sagen, sie streichen diesen Begriff, weil wenn man eine ganz feste Vorstellung von dem hat, was sich hinter diesem Begriff verbirgt, dann wird es wirklich gefährlich, weil man nicht mehr offen ist für die Gegenwart und nur in der Gegenwart offenbart sich Gott. Nicht in irgendeinem Buch oder ich kann ihn mir nicht erlesen, sondern ich muss damit selbst Erfahrung machen. Und es kann durchaus sein, dass man eine falsche Vorstellung im Kopf hat. Übrigens in der griechischen Sprache, dieses Wort Theos, von dem Theologie kommt, Theismus, und sich natürlich auch der Begriff Atheismus ableitet. Dieser Begriff, den gibt es nur im Wörterbuch eigentlich. Da steht Theos und daneben Gott. Aber im griechischen Sprachzusammenhang gibt es das nur als Wort, was Attribute beschreibt. Also einen guten Freund haben, das ist wie Gott erfahren. Aber niemals Gott ist da-da-da-da-dam. Mein Enkelsohn, der heißt Theo. Und ich habe dann recherchiert, woher der Name eigentlich kommt, von Theos, von Gott. Und wiederum, dass es in der lebendigen griechischen Sprache niemals dieses Wort so isoliert für sich gibt, sondern nur im Zusammenhang. Und dann wird es gefährlich, wenn ich so einen Begriff aus dem Zusammenhang reiße und ihn anfülle mit ganz bestimmten Vorstellungen. Und das hat die Kirche ja über Jahrhunderte gemacht. Dann lade ich geradezu andere ein, zu sagen, nein, das will ich nicht. Ich werde jetzt Atheist. Und ich glaube, dann ist man tatsächlich ohne diesen Begriff näher an Gott, als wenn man mit allen Mitteln seine Vorstellung, die man von Gott hat oder haben will, verteidigt. Der muss so oder so sein, damit er mir etwas erklärt, sozusagen Gott als Welterklärungsmodell. Und dann geht alles ganz genau auf, so wie eine schöne Predigt. Und am Ende, bevor der Pfarrer Amen sagt, ist alles richtig. Ein Religionspädagoge hat gesagt, eigentlich müsste Gott ein Fragewort sein. Das wäre viel besser. Also ein fester Begriff, der ihn eigentlich erschlägt, weil er mit dem Leben so wenig zu tun hat, wenn alles schon klar, deutlich und genau umschrieben ist.
Jetzt würde mich interessieren, Atheisten, wenn man sich, also ich glaube, wir drei können für uns sagen, uns ist jeder rechte Atheist herzlich willkommen, weil in der Regel, wenn jetzt wirklich jemand bewusst Gott ablehnt oder das, was damit verbunden ist, im Grunde genommen auf einer sehr tiefen Denkebene sich oder überhaupt eine Erfahrungsebene und Denkebene, ich nehme mal beides, sich befindet. Und jetzt ist trotzdem so, ich stelle immer wieder die Frage, das begegnet mir in der Schule häufig, wie ist es eigentlich, wie kann man dann trotzdem von seinen eigenen Erfahrungen reden und diesen Begriff Gott mit Fragezeichen versehen immer wieder ins Gespräch einbringen, ohne vereinnahmend zu sein. Also wie schafft man das, dass man nicht am Ende immer wieder so durch die Hintertür dann eben wieder doch versucht, seine eigene Gottesvorstellungen, die man durchaus ja hat, sozusagen an den Mann und die Frau oder an den Jungen und an das Mädchen zu bringen?
Ich denke, spannend. Also was Sie jetzt gerade auch über Theos gesagt haben, leuchtet ein, weil die Gefahr bestand, denke ich, durch die frühen Missionare. Man hat früher Götter gehabt, dann hat man die weggeräumt, wie im Schrein, und hat dann den einen Gott reingestellt, anstatt dass man über Erfahrung gesprochen hat. Was ist göttlich oder wo begegnet mir Gott? Ich würde gar nicht groß jetzt bei der Begrifflichkeit in der Schule ansetzen. Klar, jedes Gottesbild spielt im Hintergrund immer mit. Ich würde auch vielleicht mal bei den Krisen, bei manchen Dunkelheiten, wo nämlich eben kein Gott da ist, diese Erfahrung, die viele Menschen, die sich da mit dem Glauben auseinandergesetzt haben, die vielleicht auch ja, die Atheisten gemacht haben, wo ist die Dunkelheit, diese wirkliche Entfremdung, diese Ferne, um da mal auf dieser Grundlage mal darüber zu sprechen, was ist, was mich vielleicht tragen kann, oder bin ich an dieser Grundlage überhaupt schon angelangt, die da mein Leben trägt, und wie sieht die Grundlage dann aus? Das wäre für mich mal so eine der Grundfragen, dass man da jetzt mal so Raum schafft, den man wieder füllen kann, egal wie man das benennt, oder egal, dass man da vorschnell nicht so schnell Schlüsse zieht, das und jenes ist jetzt Gott.
In dunklen Situationen oder in Nachterfahrungen kommt einem oft etwas näher, das über einen verfügt und das einen nahe zu Gott bringt. Es gibt einen Schriftsteller, lange her, im Jahr 500, der heißt Dionysos Areopagita, der nennt Gott das helllichte Dunkel. Das helllichte Dunkel, also etwas, was mir sozusagen, wenn ich nicht mehr weiter weiß und nichts mehr sehe, plötzlich aufgeht. Und solche Nachterfahrungen haben ja viele Mystiker gemacht. Johannes vom Kreuz zum Beispiel hat seine Gotteserfahrung als Erfahrung großer Liebe gemacht, als ihn seine Ordensbrüder gekidnappt haben, gefangen gesetzt haben in einen Keller, wo er nichts hatte außer Dunkelheit. Da hat er diese Erfahrung gemacht. Und er hat da unten angefangen, Gedichte nicht zu schreiben, weil zunächst hatte er auch keinen Bleistift. Das hat ihm erst ein Mitbruder reingeschmuggelt, einen Bleistift und ein Blatt Papier. Er hat Gott genannt, den ich weiß nicht was, das man findet, wenn man Glück hat. Den ich weiß nicht was, den man findet, wenn man Glück hat. Und das ist eine so wunderbare Erfahrung, beschreibt er, dass das so ist, dass man aufgrund dieser Intensität der Erfahrung das immer wieder sucht. Und das Unbegreifliche dahinter ist, dass er dieses Gedicht, wo er Gott so erlebt, in so einer grausamen Situation erlebt, wo ihn seine eigenen frommen Mitbrüder quälen. Sie holen ihn immer einmal in der Woche hoch, mittwochs, setzen ihn in die Mitte, umkreisen ihn, schließen ihn ein und machen ihn dann fertig. in einer Lust am Quälen und am Erniedrigen. Mhm. Und dann wird er wieder in den Keller getragen und im Keller. Und das ist das unsagbar Unbegreifliche und Schöne, schreibt er weiter diese Gedichte. Ja. Er kann dann Gott sei Dank fliehen. Die Geschichte ist eine Geschichte, die so ausgeht, dass seine Gedichte halt um die Welt gehen. Und ich glaube, in Spanien kennt die jedes Kind. Ist vielleicht eine Hilfe, wenn jemand das lyrisch umschreiben kann. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, so Schüler oder Atheisten oder Leute, die einem zufällig über den Weg laufen, mit einem Psalm können sie viel mehr anfangen. Da ist viel mehr Raum, als wenn ich ihnen einen plausiblen theologischen Vortrag halten würde.
Da waren wir vorletzte Woche oder in einer letzten Sendung mit dem Herrn Dahlfert auch schon, Dekan von Crailsheim, dass wir gesagt haben, eigentlich so diese Unmittelbarkeit, wie beispielsweise in den Psalmen, wo man sagen kann, die funktionieren deshalb, weil da unmittelbar menschliche Erfahrung festgehalten ist, die so sich über Jahrtausende sozusagen transportiert, weil das immer noch dieselben menschlichen Erfahrungen sind. Am Ende sind wir immer noch dieselben. Wir haben zwar ganz, ganz viele neue Möglichkeiten, aber am Ende diese Nachterfahrungen sind immer dieselben menschlichen Erfahrungen. Die können viele so beiseite schieben und wenn es dann Tag wird, vergessen sie, was in der Nacht war. Aber da funktioniert es einfach, diese Unmittelbarkeit. Und ich würde mal noch ins Gespräch einbringen, diese Unmittelbarkeit, die gibt es ja in zwei verschiedenen, also Sie haben vorher schon die Kunst erwähnt, dass einer Bilder malt und die dann auch ja Menschen anspricht, die sonst keine Transzendenz, also so Erfahrungen, die über das irdisch Wahrnehmbare hinausgehen, beinhalten, das ist für mich Kunst. Und das Nächste, was noch ist, ist natürlich Musik. Dass viele Musiker es gelungen ist, woher auch immer, also Gustav Mahler holt mal seinen Freund Bruno Walter, glaube ich, am Bahnhof ab und will seine sechste Sinfonie, die so von dem Höhersteigen in den Bergen berichtet und zwar auf eine andere Art, als es Programmmusik macht und sagt dann, er brauche gar nicht hinaufschauen, er habe das alles in die Musik hineinkomponiert und auf der anderen Seite sagt Mahler, aber auch, woher er diese Kunst nimmt, das sei ihm schleierhaft. Also er wisse nicht, wie diese Musik, wie die entsteht. Das heißt, sie kommt irgendwie von einer anderen Welt auf ihn zu und er schreibt sie halt auf. Und da können wir sagen, also Musik, Worte habe ich aufgeschrieben. Man könnte sagen, einfach Lyrik oder auch Texte, die etwas erzählen. Und Kunst, diese drei Punkte, und die sind uns wortmachenden Theologen manchmal ein bisschen voraus, habe ich so den Eindruck.
Ja. Klar.
Und jetzt halten wir die Klappe oder wie? Und schweigen 15 Minuten.
Ja klar, weil Wörter nicht überherrschen. Wenn ich mich jetzt hier ans Mikrofon vorpresche und die anderen totrede mit meiner Wortgewalt und meinem Temperament, das kann ja übel ausgehen. Hören ist etwas ganz anderes, aber Hören hat auch einen Anspruch. Dazu gehört Gehorsam. In der Bibel steht, höre Israel, höre, dann erlebst du Gott. Nichts, indem du selbst ständig deine Idole in deinen Vorstellungen nachhängst und die beschreibst und viel Getöse machst um dich.
Ja, deshalb sehe ich als Theologe eigentlich auch die Aufgabe, es ist ein sehr wunderschönes Studium, weil man sich auch ganz gewaltig mit sich selber auseinandersetzen muss. Das habe ich im Theologiestudium gelernt. Und deshalb sehe ich meine Aufgabe als Theologe auch, gemeinsam auf den Weg zu gehen. Sie sind ja Krankenhausseelsorger, haben Sie gesagt. Da helfen nicht oft kluge Worte, sondern da heißt es, miteinander auszuhalten, miteinander auf den Weg zu gehen. Vielleicht da zu hören, miteinander sich der Nacht auszusetzen. Wenn ich jetzt nochmal bei Johannes vom Kreuz da bin, der mir auch in meiner Spiritualität sehr, sehr viel sagt, wo ich den entdeckt habe, Johannes vom Kreuz, oder ich habe ihn über Pierre Stütz kennengelernt, der auch diese dunkle Nacht erlebt hat, wo er nicht mehr schlafen konnte, wo er auf der Höhe seines Erfolgs als katholischer Priester und Buchautor und Männerseelsorger ganz, ganz oben war, er nicht mehr schlafen konnte. Er wurde schier wahnsinnig und da hat er Johannes vom Kreuz entdeckt und über ihn bin ich auf die Spur von Johannes vom Kreuz gekommen. Vor allem habe ich gemerkt, Da ist vielleicht auch von meiner Biografie was drin, von meiner Gottessuche. Und dann natürlich der größte Schock dann, wo Mutter Teresa in ihren Tagebüchern auch diese Gottesferne beschrieben hat, wo nicht ein Schock für mich, sondern ein Ausdruck eines gesunden Glaubens, habe ich es gedeutet. Aber für manche Außenstehende war es dann schon wieder ein Gottesbeweis, dass es nämlich Gott nicht geben kann, wenn selbst Mutter Teresa dieses Aushängeschild des Katholizismus selber an Gott zweifelt. Aber im Gegenteil. Sie war für mich da auf der richtigen Spur.
Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Briggs, ganz konkret. Also wenn man beide Punkte verbindet, also Krankenhausseelsorge und Gemeindearbeit, dann kann man, so erlebe ich, Sie können das dann bestätigen oder auch sagen, nee, ist nicht so, dass man in der Kirchengemeinde eigentlich so Menschen begegnet, die, sagen wir so, zum kirchlichen Kernbereich gehören, die auch, sagen wir, wenig in Frage stellen und zum Gottesdienst kommen, weil sie da so eine bestimmte Packung Wegzehrung für die Woche erwarten. Und inwieweit jetzt zum Beispiel gerade Krankenhausseelsorge so ein Korrektiv für ihre Gemeindearbeit darstellt. Also wo man einfach, ich würde mal sagen, im Krankenhaus begegnen wir sehr, sehr viel mehr Menschen, die sich, sagen wir mal, in lange Zeit von der Kirche doch eher entfernt haben. Und jetzt neu, also so erlebe ich es, wenn ich, oder habe ich es erlebt in meiner Seelsorgezeit im Altenheim, die schon lange her ist, aber wo ich Nachtwache im Altenheim gemacht habe zum Studium finanzieren, wo man so in einer Unmittelbarkeit einfach existenzielle Lebensfragen begegnet.
Ja.
Und das kann durchaus, also es war für mich zum Beispiel während dem Studium ein Korrektiv zur hohen Theologie. Seelsorge am Bett von alten, kranken Menschen, die am Ende ihres Lebens angekommen sind, kann man ganz klar sagen. Wie würden Sie es beschreiben, inwieweit Krankenhausseelsorge so ein Korrektiv für Gemeindearbeit darstellt?
Für mich selbst, wenn ich in meiner Kirchengemeinde arbeite, habe ich manchmal auch Texte zu sagen. In der Klinikseelsorge höre ich. Ich muss nichts formulieren, ich muss nur offen sein. Und das ist eine ganz andere Dimension von Arbeit. Ich denke auch nicht nach, ob ich etwas richtig oder falsch mache, ob ich gerade stehe oder schief, sondern ich bin einfach nur da. Und dann passiert etwas. Wenn man einen Gottesdienst leitet, dann muss man genau umgucken, sich und Augen überall haben. Das ist eine andere Art von Arbeit. Aber die Menschen, Zweifler und Gläubige, die gibt es, glaube ich, überall. Ich sage natürlich, in meiner Kirchengemeinde fehlt mir der Zweifler, den ich auf der Straße sehe. Weil ich habe so gern, wenn ungeordnet alle einfach da wären. Also so eine Gottesdienstgemeinde ist oft eine handverlesene Gruppe von Menschen mit ganz bestimmter Erfahrung und ganz bestimmten Eigenheiten auch. Sie lassen sich selten verwirren. Sie sind sehr angepasst oft an das, was sie von einem Gottesdienst erwarten. Aber ich glaube, jeder, egal ob im Krankenhaus, die Patienten, denen ich begegne, oder den Menschen in meiner Gemeinde, es gibt eine Neugier, ein Fragen, ein gerne zweifeln wollen. Aber die draußen trauen sich manchmal mehr als die drinnen.
Die machen dann so die Türe zu und sagen, okay, das ist, die Fragen dürfen nicht hereinkommen.
Und ich schieben so weg. Ich weiß es nicht. Vielleicht darf man manche Dinge in der Kirche nicht, weil es sich so eingebürgert hat, bestimmte Dinge da zu lassen. In Italien zum Beispiel nehmen die immer ihre Hunde mit in die Kirche. Das kniet einer, der Hund sitzt daneben. Also was Unmögliches. Oder dieses laute Schreien von Kindern. Oder es gibt so vieles, was mit dem Leben zu tun hat. Am besten sind Taufen, Taufgottesdienste. Einmal, weil das Kind ruft und zweitens mal, weil die Gemeinde so berührt ist von einem Menschen, der auf die Welt gekommen ist. Wenn der hochgehalten wird, dann verwandelt sich die Kirche, dann dreht sie sich. Also je näher man am Leben ist, desto einfacher.
Das vermisse ich manchmal auch. Also ein lebendiger Gottesdienst hatte ich im Gefängnis, wo auf einmal dann einer der Gefangenen bei der Predigt sagte, ob das denn wirklich so stimmt, was ich da sag. Und dann hat ein Bediensteter sich noch eingemischt und auf einmal war ein Predigtgespräch. Klar, in einer vollen Kirche Predigtgespräch zu machen, ist schwierig. Da kommen dann immer vielleicht nur immer die gleichen, die dann auch noch was sagen müssen. Aber so manche Zweifel offen ausgetauscht, das hätte ich manchmal schon sehr gerne. Dass man da miteinander ins Gespräch, miteinander auf die Spur kommt, weil wir haben ja auch nicht die Weisheit jetzt da, letzte Schluss oder die Weisheit mit Löffeln gegessen. Also wir können uns nur gemeinsam so auf die Spur bewegen.
Ja. Wenn Sie das eben so gesagt haben, Herr Rösch, dann klopft es bei mir an und sagt, rede nicht so über andere, sei lieber demütig und vorsichtig und pass auf, auch wenn man jetzt so gefragt wird, nach seiner Einschätzung, ob das immer richtig ist, wie ich das sehe.
Ich versuche mal so zusammenzufassen. Wir haben keinen Atheisten hier am Tisch. Wir haben alle mit dieser Person oder mit diesem Gefühl, Kraft, die aus einer anderen Welt sich, oder was heißt, nein, ich sage, wenn ich von Gott rede, sage ich nicht aus einer anderen Welt, sondern ich sage von der umfassenderen Welt, zu der es immer wieder so kleine Kontakte gibt und die uns durchdringt. Und da haben wir alle was sozusagen mit am Hut, auch beruflich natürlich, das denke ich, das ist bei uns dreien eigentlich relativ klar. Und auf der anderen Seite haben wir sehr viel Sympathie für Menschen, die Dinge hinterfragen. Das heißt, wir sind eigentlich gegenüber Bestreitern von Gott sehr aufgeschlossen und freuen uns eigentlich über jeden, der mal kritisch fragt. Damit ein echtes Gespräch. Es ist schade, dass wir heute keinen echten Atheisten, der den Atheismus auch vertreten kann, wo man dann so auf dieser Folie nochmal testen könnte, was wir jetzt so gesagt haben, ob das dann auch standhält, wenn einer wirklich kritisch fragt. Also meine Vereinnahmungsdebatte, die hat jetzt, das ist so, würde ich sagen, so eine Tendenz von Kirche, und da würde ich die evangelische und die katholische Kirche sich gar nicht ausschließen, also oder gegeneinander ausspielen, die immer wieder so eine Vereinnahmungstendenz hat, zu sagen, ach, eigentlich gehörst du doch auch zu uns. Aber wir sind sehr viel vorsichtiger und sagen, wir wollen eigentlich lieber hören und fragen und auf das, was andere Menschen beschäftigt, auch hinhören.
Je näher, desto besser. Je näher an der Welt, an allem, was mich umgibt, desto besser. Wenn das alles durchdrungen ist und ich selbst auch von dem durchdrungen bin, dann ist es gut, nah zu sein und aufmerksam. Ich glaube, das ist ein guter Weg der Gotteserfahrung.
Ja, also ich möchte auch nicht vereinnahmen. Große Theologe Karl Rahner hat mal vom anonymen Christen gesprochen. Der ist ja oft missverstanden worden. Er meinte das nicht, dass jetzt alle automatisch Christen seien, sondern eher, dass wir in jedem Menschen diese Gottesbegegnung sehen und erfahren können, dass in jedem Menschen aus unserer Perspektive hier Gott Mensch wurde. Ganz egal, was diese Personen glauben, sondern es soll uns den Umgang mit den anderen schulen. Jetzt nicht verdammen, sondern ja, auf die Spur kommen, miteinander sprechen. Von welchem Gott reden wir da überhaupt? Von einem Götzen, der sehr wohl vom Sockel gestürzt gehört, oder von einer tiefen Erfahrung, die wir vielleicht beide teilen können, die in der Mitte steht, wir aber verschiedene Zugangsweisen haben? Das wäre für mich so der Weg, wie man miteinander gehen kann.
Ich würde noch eine Schlussfrage stellen. Und nochmal, also wir sind uns alle einig, dass man sagen kann, eigentlich heißt Gott erfahren oder das, was mit Gott umschrieben wird, erstmal so leer werden und empfänglich für das, was eine größere, uns umfassendere Welt uns sagen will und uns vielleicht mitteilen will. Auf der anderen Seite frage ich dann, das ist schon ein relativ hoher Anspruch und den kann man ja nicht jeden Tag, man kann nicht jeden Tag sich praktisch diese Leere und diese Offenheit, das bringt man nicht jeden Tag hin. Und dann denke ich manchmal, es ist doch so, wenn man sich Gott gar nicht vorstellen kann und praktisch versucht, immer leer zu werden, dann ist ja immer die Gefahr auch da, dass dann praktisch das einem vollständig entgleitet. Und man braucht dann so gewisse Bilder, mit denen man leben kann. Und das wäre so meine Schlussfrage. Und würde dann sagen, dann müssen wir wirklich sagen, wir müssen weiter diskutieren, aber natürlich dann mit echten Atheisten oder vielleicht auch nochmal mit anderen Religionen, wie beispielsweise Islam, was für Vorstellungen gibt es da? Aber die Schlussfrage, was ist jetzt mit den konkreten Gottesbildern? Brauchen wir sie nicht doch da und dort?
Doch, ich denke, das sind Erfahrungen, die da von Gott sprechen, diese ganz pluralen Bilder, die wir in der Bibel finden, die sogar noch stellenweise total widersprüchlich sind. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. In der Bibel findet man kein einheitliches Gottesbild, sondern auch Sachen, die sich manchmal fast gegenseitig ausschließen. Aber ich denke, in dieser Pluralität kommt die Unbegreiflichkeit Gottes für mich dann zu tragen. Also Bilder helfen mir, Gott in seiner Unendlichkeit, ja, erfassen ist viel zu weit gesagt, sondern mich Gott in seiner Unendlichkeit zu nähern, weil ich weiß, ein Bild gibt's, aber dazu gibt es noch ganz, ganz andere Bilder. Also es ist vielleicht so, ja, eine Spur, die mich da auf den Weg bringt. Immer wieder kleine Markierungen in dieser Pluralität. Ja.
Es war schön, Ihnen beiden zuzuhören. Ich brauche den anderen, der mir von seinen Bildern erzählt, von den Erfahrungen oder von dem, was er bei anderen erfahren oder aufgelesen hat. Das ist ein großer Schatz. Wenn ich in der Klinik bin, dann gucke ich die Menschen manchmal an und weise mit meinem kleinen Finger auf sie hin und sage, da ist etwas. Dann gucken sie an ihrem Körper runter und sind ganz irritiert. Ich sage, sie haben etwas in sich, das macht sie sehr stark. Manchmal fragen sie auch, woher wissen sie das? Und dann begegnen sie sich selbst. Sind dann nicht mehr in ihrer Angst oder in ihrem Fragen, sondern in einer Verwunderung. Der Mönch Thomas Merton hat geschrieben, im innersten Kern unseres Lebens gibt es einen Punkt, klein wie ein Nichts, an dem Sünde und Illusion nicht zu rühren vermögen. Es ist der Punkt der lauteren Wahrheit, ein Punkt oder Funke, der ganz Gott gehört. Nie können wir über diesen Punkt verfügen, sondern Gott verfügt von diesem Punkt aus unser Leben.
Schönes Schlusswort. Gefällt mir sehr gut. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch, Wolfram Rösch und Matthias Brix. Jetzt müssten wir echte Atheisten haben, die dann mal da anknüpfen und so richtig mit dem Meißel mal da richtig klopfen.
Vielleicht haben die Hörer auch gemeißelt, ein bisschen beim Zuhören. Das wäre uns nur recht, glaube ich.
Herzlichen Dank.